Fritz. Podcast.
Markus Richter. Trackback.
Und ich muss verkünden, dass ich diese Woche festgestellt habe, dass ein alter Shooter das viel bessere Online-Spiel hervorbringen kann als ein neues Multi-Massive-Online-Role-Playing-Game. Guten Abend. Und damit herzlich willkommen zu Trackback auf Fritz, der Show mit Internet und so, zu der ich euch recht herzlich willkommen heiße und guten Abend sage und eine frohe Botschaft verkünden kann, zumindest für alle Netzaktivisten, denn die durften in dieser Woche feiern, dass ACTA vom Europaparlament abgelehnt wurde. ACTA ist ja so ein Handelsabkommen, was vorgeblich dazu dienen sollte, dass Produktpiraterie eingeschränkt wird, aber Kritiker haben befürchtet, na so im Hintergrund, da ist doch irgendwas mit der Netzfreiheit nicht so ganz in Ordnung, und sie haben viel im Netz Furore gemacht, es gab viele Demos, große und auch ein paar kleinere, und jetzt war halt die große entscheidende Abstimmung im EU-Parlament und die ist gegen ACTA ausgegangen. Das heißt, wir wollen heute auch natürlich aus diesem Grunde mit einem der Aktivisten reden und ihn fragen, ob es jetzt überraschend kam, was wohl einem Erfolg des Lobbyismus dahinter steckte und noch so ein paar andere Dinge. Und es ist natürlich auch so, dass so eine Aktivisten nie Ruhe haben. Es gibt so in dieser Ecke, die sich um Netzfreiheit und so Zeug kümmert, gerade wieder einen neuen Vorschlag. Da geht es um eure WLANs, die ihr zu Hause so aufmachen könnt, dass auch andere Leute sie benutzen, ohne dass ihr sofort verhaftet werdet, wenn jemand Unfug treibt. Das sind zwei Sachen, die wir heute klären, und es gibt noch mehr. Bevor wir mit all dem anfangen, gibt es aber Netzmusik. Das sind die Musiken, die ihr euch einfach so runterladen könnt, ohne dass ihr verhaftet werdet. Und die erste Netzmusik heute ist nicht neu, hat aber mit einem spannenden Projekt zu tun, das neu ist. Und dieses Projekt heißt Hypermusic. Und da geht es darum, dass man freie Creative Commons Musik, also eben solche Netzmusik, die wir hier auch vorstellen, bei größeren Veranstaltungen sofort teilbar zu machen. Weil wenn ihr auf einem Konzert seid und hört einen geilen Song, dann müsst ihr irgendwie erst zum DJ gehen, müsst ihn fragen und dann müsst ihr irgendwie noch raussuchen, ob es ihn irgendwo im Netz gibt und dann kaufen, und das ist alles total anstrengend. Und bei Netzmusik ist das praktisch, ja, die kann man ja umsonst runterladen und darf das sogar. Und da gibt es jetzt die Idee, wenn auf so einer großen Veranstaltung Netzmusik gespielt wird, könnte man auch einfach so einen QR-Code an die Wand beamen, also so einen Code, den ihr mit eurem Smartphone scannen könnt, und dann ist da ein Link dahinter versteckt. Und dann könnt ihr euch quasi direkt auf dem Konzert das Ding runterladen oder zumindest euch ganz einfach eine Notiz machen, wo ihr das findet. Hypermusic heißt dieses Projekt. Das soll es auch als für Web-Apps geben, dass man sozusagen neben dem Konzert oder DJ-Gig eine App laufen lassen kann. Und dann ist da der QR-Code. Ist von Metawelle veranstaltet und die stecken dahinter. Und nicht schlecht. Könnt ihr vielleicht mitmachen? Könnt ihr vielleicht denen die Meinung sagen? Link dazu gibt's im Blog zur Sendung. Und von Metawelle, die ja auch immer gute Netzmusik posten, haben wir zum Beispiel auch Monocle und Galoom mit Means.
Thank you.
Trackback.fritz.de ist der Name zum Blog dieser Sendung. Und dort findet ihr den Link zu dem Track, den ihr gerade gehört habt, nämlich Means von Monocle und Galoon. Könnt ihr euch dort einfach so herunterladen.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche ein paar Links, die uns über den Weg gelaufen sind und die wir für nicht ganz uninteressant erachtet haben und ja auch nicht, weil sie durchs Netz gereicht wurden. Und da geht es heute, präsentiert von Wen Schlegel, um einen Geburtstag eines sozialen Netzwerks, um ein Gottesteilchen und um einen DNS-Changer.
Am Montag ist Offline-Tag, zumindest wenn ihr die Schadsoftware DNS-Changer auf eurem Rechner habt. Der DNS-Changer verändert nämlich die Einstellungen, die euer Rechner braucht, um Webseitenadressen in IP-Adressen zu übersetzen. Denn das FBI hatte im Netz eine Ersatzlösung betrieben, damit betroffene Rechner trotzdem funktionieren. Die wird aber am Montag abgeschaltet. Also schnell noch dieses Wochenende auf der Seite dns-ok.de überprüfen, ob euer Rechner sauber ist. Falls nicht, findet ihr dort gleich noch Tipps, wie ihr den Schädling wegmachen könnt. Für wissenschaftlich interessierte Menschen war es eine spannende Woche, denn es wurde ein neues Elementarteilchen, das Higgs-Boson, vorgestellt. Für Wissenschaftsblogger Florian Freistetter war das Ereignis allerdings auch eine Qual und der Titel seines Blogartikels »Liebe Medien, das Higgs-Boson ist kein Gottesteilchen« erklärt warum. Den Ursprung hat das Wort darin, dass ein Autor von einem gottverdammten Teilchen sprach. Dem Verleger war das zu unanständig und er änderte den Namen in Gottesteilchen. Wenn man Florians Blogartikel Glauben schenken kann, schlägt sich seit dieser Zeit jedes Mal ein Wissenschaftler an die Stirn, wenn jemand Gottesteilchen sagt. Denn viele Wissenschaftler sind Atheisten. Herzlichen Glückwunsch, Google Plus. Du bist ein Jahr alt. Oder sollten wir sagen, herzliches Beileid? Zumindest der Geburtstagsartikel der Wirtschaftswoche hört sich eher nach Letzterem an. Gleich in der Überschrift wird die Sprecherin des Chaos Computer Clubs Konstanze Kurz zitiert, die von gähnender Leere und Langeweile spricht. Und auch sonst wird kaum ein gutes Haar an dem sozialen Netzwerk gelassen. Selbst die offiziellen Nutzerzahlen von Google seien geschönt, so Autor Michael Kroker. Denn jedem User eines Android-Telefons werde eine Zwangsmitgliedschaft angehängt. Wir sind mitten in der Festivalsaison und ihr beschäftigt euch entweder mit Mücken, Schlamm und eher suboptimalen hygienischen Verhältnissen oder erlebt gerade die großartigste musikalische Erfahrung eures Lebens. Im Netz bedeutet das natürlich vor allem eins: Spott. Und der kommt in Form eines generischen Plakats daher, das im Prinzip für alle Festivals herhalten kann. Da sind Sponsoren wie untrinkbares Bier und Künstler wie der Rapper, der überhaupt nicht zum Event passt, am Start. Eine durchaus gelungene Parodie, auf der auch ihr ein paar Parallelen zu aktuellen Festivals entdecken werdet. Ja, es ist schon eine Weile her, aber einen kleinen Nachschlag zur Fußball-EM haben wir trotzdem noch für euch.
Aktueller Puls? 130.
Übrigens, in der Geschichte von Europameisterschaften hat es noch nie eine Mannschaft geschafft, den Titel zu verteidigen.
Hashtag Finale.
Quelle Fremdmaterial.
Ist eine ungewöhnliche Audioreportage. Der Text besteht ausschließlich aus Tweets, die User zum EM-Finale geschrieben haben. Und weil das so viele waren und die Produktion relativ aufwendig ist, haben Simon Kamphans und Klaas Rehse eine Weile gebraucht, bevor sie mit dem sehr hörenswerten Hörspiel fertig wurden. Von Crowdfunding wird ja in letzter Zeit viel geredet. Da sammeln Leute für ihre Projekte im Internet Geld und ihr könnt kleinere oder größere Beträge spenden. Die Erfolgsgeschichten beschränkten sich bis jetzt vor allem auf die Meldungen über den Gewinn, den Crowdfunding-Projekte machten.
Only take what you can carry. Only kill what you can eat. Don't get caught outside after dark. Never look back.
Die Website The Silent City hat jetzt erste Ergebnisse vorzuweisen. Die erste Episode wurde jetzt veröffentlicht. Die funktioniert zwar vor allem als Werbung für den Rest der Geschichte, zeigt aber schon mal, dass Crowdfunding durchaus sehenswerte Ergebnisse produzieren kann.
Und wenn ihr euch das mal selber angucken wollt, was ich sehr empfehlen kann, klickt ihr trackback.fritz.de. Dort findet ihr die ganzen Links. Wenn ihr ein treuer Trackback-Hörer seid, dann dürfte euch ACTA etwas sagen. Allen anderen nochmal kurz erklärt: ACTA ist ein Handelsabkommen Handelsabkommen, das weltweit erarbeitet wurde und das auch in der EU beschlossen werden sollte. Bei diesem Handelsabkommen ging es vorrangig darum, das wurde zumindest gesagt, Produktpiraterie einzuschränken. Aber Netzaktivisten haben sich das genau angeguckt und haben A bemängelt, dass die Verhandlungen sehr geheim durchgeführt wurden, ohne dass man dazu was sagen konnte. Und B, dass da Dinge drinstehen, die für eine freie Netznutzung nicht wirklich nützlich sind, sondern eher hinderlich. Sie sprachen da von Zensur und Überwachung und dass das alles so nicht gehen könnte. Demzufolge gab es auch viele Proteste im Netz, aber auch außerhalb des Netzes, große Demonstrationen und es gab Lobbyarbeit in Brüssel von den Netzaktivisten. Und jetzt diese Woche gab es die große Abstimmung im EU-Parlament und tatsächlich, sie haben dagegen abgestimmt. Und zwar ganz eindeutig dagegen. Deutlich über die Hälfte der Abgeordneten haben dagegen gestimmt. Und da wollten wir natürlich mal wissen, wie fühlt sich das jetzt für die Aktivisten, die genau das erreichen wollte, an. Ich habe mit Stefan Urbach telefoniert, der sich da auch viel bemüht hat und wollte von ihm wissen, okay, ihr wolltet dieses Ergebnis bestimmt gerne haben, aber habt ihr das auch erwartet, dass es so kommt?
Das ist eine gute Frage. Also wir hatten gehofft, dass natürlich das Europaparlament in Demonstrationen zuhört, aber auch natürlich den Leuten vor Ort die Lobbyarbeit gemacht haben. Und ich glaube, es war nachher die Mischung. Wenn nicht so viele Leute auf die Straße gegangen wären, hätte man den Lobbyisten gegen ACTA nicht so gut zugehört. Also wirklich, diese Mischung macht es.
Okay, also jetzt die Straßendemonstration, die hat natürlich jeder von uns mitbekommen können oder da auch dann teilnehmen. Die Lobbyisten, war das was Neues für euch, dass ihr tatsächlich mit Leuten in Brüssel gearbeitet habt, die an den Politikern dran waren?
Nein, das ist nichts Neues. Das haben Lobbyisten für die Netzszene schon seit Jahren gemacht, sei es Jeremy Zimmer von La Quarte Juridique Netz zum Beispiel oder auch Joe McNamee von EDRI, die seit Jahren für Netzfreiheit arbeiten in Brüssel. Das ist nichts Neues, aber halt, dass es von einer so großen Menge auf der Straße begleitet worden ist, das war so schon neu. Wir kennen das noch aus Deutschland von der Zensur-Debatte. Nachdem Menschen auf der Straße waren, wurde auch den Menschen zugehört, die sich direkt mit Politikern unterhalten haben darüber.
Das hört sich jetzt so ein bisschen abgeklärt an. Heißt das sozusagen, dass mit dem Erfolg doch zu rechnen war oder ist es schon so, yeah, geil, wir haben es geschafft?
Es ist schon ein yeah, geil, wir haben es geschafft, weil wir arbeiten jetzt seit mindestens 2009 gegen ACTA, seit 2006 wurde es verhandelt und das war schon ein langer, langer Marsch und der war sehr kräftezehrend und wir haben immer wieder gehofft und gebetet, dass es klappt und auch bis zum Schluss eigentlich haben wir gewibbert, ob das jetzt wirklich funktioniert alles.
Hat dann aber doch funktioniert. Und wir hatten ja schon in der Vergangenheit auch immer mal, dass irgendwelche Kommissionen darüber abgestimmt haben. Und es wird bestimmt auch in Zukunft Politiker geben, die auf eine ähnliche Idee kommen. Aber mit ACTA war es das jetzt erstmal, oder?
ACTA ist für Europa jetzt erstmal vom Tisch. Jetzt hat Frau Lauterbach-Schnarrenberger schon angekündigt, ähnliche Dinge wie ACTA nochmal neu zu verhandeln für Deutschland. Auch dann müssen wir wachsam bleiben, was da genau drin stehen wird. Ansonsten auf europäischer Ebene erwarten uns auch noch einige Debatten um Netzfreiheit, sei es nochmal die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie, sei es iPad Plus, wie es so schön heißt, also die Richtlinie zur Durchsetzung von geistigem Eigentum. Die gibt es ja schon seit Jahren, die jetzt erweitert werden sollen um Dinge, die in ACTA mal drinnen standen. Das wurde jetzt erstmal wieder verschoben von September auf später. Und auch nach wie vor natürlich PNR, also die Passagiernamensdaten, die in den USA übermittelt werden, da müssen wir weiterarbeiten und noch viele, viele andere Baustellen.
Also es wird auch nach wie vor weiter viele lustige politische Ansinnen mit 3- und 4 buchstabigen Abkürzungen geben, um die sich die Netzaktivisten kümmern wollen. Aber unter ACTA kann man erstmal einen dicken Strich machen. Es gibt von Netzpolitik noch einen ausführlichen Artikel zu dem Thema, die Abstimmung auch live begleitet haben. Auch sehr lesenswert, auch sehr zu empfehlen. Könnt ihr gerne tun. Im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr den Link.
Change your mood again. I bore our thoughts on. lost on you, and then you only keep it to yourself.
Young Romans heißen nicht nur so, sondern machen es auch. Paolo und Claire sind nämlich ein Paar und sie machen zusammen Musik und diese Musik schenken sie euch. Zum Beispiel den Song Follow On Your Own. Könnt ihr euch einfach so runterladen. Link dazu im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Wenn man im Netz die Berichterstattung über soziale Netzwerke verfolgt, dann kann man eigentlich schon am Thema sehen, um welches Netzwerk es gerade geht. Also wenn das Thema ist, da ist ja sowieso keiner und es ist bald vorbei, dann ist es wahrscheinlich Google+. Wenn es ist, oh nein, Datenschutzskandal, dann ist es wahrscheinlich Facebook. Und wenn es ist, ah Gott, da hat wieder irgendjemand eine coole Spielerei so entwickelt und das ist eigentlich auch immer noch ganz großartig, dann geht es meistens um Twitter, aber das ändert sich jetzt. In der letzten Woche gab es nämlich viele Artikel, die darüber geschrieben haben, dass Twitter möglicherweise jetzt langsam den Zenit überschritten hat und auf dem absteigenden Ast ist, weil es sich immer mehr verschließt. Grund war ein Blogartikel, in dem eigentlich so genau gar keine Ankündigung zu sehen war. Und deswegen habe ich mir das mal erklären lassen von Martin Weigert von netzwertig.com. Der hat sich nämlich diesen Artikel durchgelesen und deswegen wollte ich ihn auf jeden Fall danach fragen, was die Konsequenzen sind. Aber erstmal wollte ich von ihm wissen, was genau steht denn jetzt eigentlich in diesem Blogartikel drin, dass die Leute so wuschig macht?
Ja, eigentlich hat Twitter lediglich in einem Blogbeitrag bekannt gegeben, dass man in Zukunft noch mehr darauf achten möchte, dass Entwickler, die sich Twitters Schnittstelle zunutze machen für eigene Applikationen, dass die sich an bestimmte Regeln halten. Und Twitter hat angekündigt, dass es diese Regeln eventuell auch noch verschärfen wird. Details dazu sind noch nicht bekannt, aber viele Beobachter und Entwickler und Fans des offenen Twitter-Ansatzes befürchten und einfach, dass Twitter in Zukunft noch mehr seine Schnittstelle für Entwickler beschränken wird und damit Leute eigentlich animieren will, Twitter über die Twitter-Website oder Twitters eigene Applikationen zu verwenden und nicht über Drittanbieter.
Das heißt, es wird irgendwie so sein, dass also jetzt im Worst-Case-Szenario, dass es nur noch genau das eigene von Twitter gibt und so ein paar Ansätze, die wahrscheinlich nicht funktionieren. Also ähnlich Facebook, könnte man sagen. Was ist denn die Gefahr daran, dass wir in Zukunft alle nur noch das Twitter-eigene Programm benutzen oder die Webseite?
Das ist die Frage, ob das eine große Gefahr ist. Also es gibt Statistiken von Twitter selbst, die belegen, dass ein Großteil der Anwender ohnehin Twitters eigene Präsenzen bzw. Apps verwendet. Und dass es also nur ein sehr kleiner Teil der Anwender ist, die diese Drittanbieter-Applikation nutzen. Das Entscheidende ist, dass das gerade ein sehr aktiver Teil der Community ist und auch ein Teil, der eigentlich von Anfang an dabei war, so ein bisschen auch das Gefühl hat, Twitter mit aufgebaut zu haben, Twitter zu dem gemacht zu haben, was es heute ist. Und die Gefahr wäre einfach, dass dieser Teil der Nutzer verloren gehen, sich Alternativen suchen, unzufrieden werden und einfach nicht mehr in Zukunft sich für Twitter einsetzen werden, so wie sie es bisher gemacht haben. Und ob das dann für das Unternehmen mittelfristig oder langfristig eine Gefahr ist oder ob Twitter mittlerweile den Punkt erreicht hat, wo es sagen kann, uns sind die Early Adopter und die Entwickler-Community, die sind uns mittlerweile egal, wir wollen die breite Masse erreichen und das machen wir mit unserer jetzigen Strategie. Ob das dann so kommt oder ob es am Ende ein Problem für Twitter wird, ist heute sehr schwer zu sagen.
Okay, es ist also noch unklar, ob Twitter groß genug ist, dass man sagen kann, okay, die Hardcore-Nerds, die irgendwie was anderes benutzen wollen, sind uns egal oder nicht. Du hast jetzt gerade schon von Alternativen gesprochen. Gibt es denn da mittlerweile überhaupt irgendwas, also wo man wirklich sagen kann, okay, selbst wenn die Hardcore-Nerds sagen, Twitter ist uns jetzt zu doof, weil wir die eigene Website nicht benutzen wollen oder das eigene Programm von denen, wo gehen die denn dann hin?
Ja, also das ist die gute Frage und persönlich für mich gibt es nicht wirklich eine Alternative. Es gibt natürlich einige Ansätze, also es gibt dieses Identica, ist eine offene Plattform, die so ein bisschen wie Twitter funktioniert, aber da ist eben das übliche Problem. Wenige Leute nutzen es. Es ist vielleicht auch vom Funktionsumfang jetzt nicht ganz genauso. Es wird eben nicht von externen Applikationen auf die gleiche Art unterstützt wie Twitter. Und insofern ist das auf dem Papier eventuell eine Alternative, aber in der Realität dann vielleicht nicht. Ansonsten, Google Plus geht natürlich in bestimmten Aspekten in diese Richtung. Ist zwar ein bisschen anders und ein bisschen umfangreicher, aber könnte für einige nicht eine Alternative sein. Und ja, ansonsten ist das tatsächlich das Problem, dass es nicht wirklich so viele Alternativen bisher gibt. Und das macht die Sache natürlich dann kompliziert für alle die jetzt unzufrieden mit Twitter werden.
Also wenn in 2 oder 3 Jahren Twitter so ist wie MySpace heute, dann wisst ihr, es hat an diesem Tag seinen Anfang genommen und Martin Weigert hat uns genau erklärt, warum. Die Details könnt ihr noch durchlesen in seinem Blogartikel und der ist verlinkt im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. ATHX ist ein junger Beatbastler aus der Bay Area in den Staaten und macht da so Dinge in Richtung Hip-Hop, Drum, Bass, Elektro und verwurschtelt das alles irgendwie und macht halt sehr schicke Beats und hat jetzt ein Album rausgebracht, Boom to Bloom heißt es, und dafür hat er sich nochmal diverse Gast-MCs und Sängerinnen ins Boot geholt und das Album ist wirklich hörenswert geworden. Ihr könnt euch das runterladen, Link dazu gibt es im Blog zur Sendung trackback.fritz.de, und hier hatten wir schon eine ganz kleine Kostprobe und das war der Track 8 Days mit Aaron Nicole.
Trackback.
Und ich muss zugeben, ich habe noch so das ein oder andere gebrauchte Spiel zu Hause rumliegen. Das ist ja das Problem. Guten Abend. Es gibt ja oder es gab mal einen ganz florierenden Gebrauchtspielemarkt. Das war der Spieleindustrie. Natürlich ein Dorn im Auge. Seitdem gibt es immer mehr Sachen, auch in anderen Bereichen der Software, nur noch digital. Und um diese digitalen Downloads ging es jetzt bei einem Rechtsstreit, der bis vor den Europäischen Gerichtshof ging. Und da entschieden die Richter dann, ja doch, digitale Downloads dürfe man auch weiterverkaufen, beziehungsweise die Lizenzen zu dieser Software. Beziehungsweise, so genau versteht man diese Gerichtsurteile ja nicht, wenn man normalsterblicher ist. Deswegen habe ich die Rechtsanwältin Ramak Molavi vom Blog Level Up Law angerufen und habe sie gebeten, uns doch bitte mal den Fall und das Urteil so zu erklären, dass es wirklich jeder versteht.
Ja, kann ich machen. Dann versuche ich auf juristische Details zu verzichten. Also es ist wichtig zu wissen, dass es zwei Parteien gibt, die sich streiten. Zum einen Oracle, die vertreiben Software, unter anderem auch sehr teure Office-Software, die sie oft in Bündel mit vielen Lizenzen verkaufen. Und auf der anderen Seite Usesoft, und wie der Name schon sagt, verkaufen sie auf ihrer Plattform gebrauchte Softwarelizenzen, die nicht mehr gebraucht werden bei Insolvenzen und auch in vielen anderen Fällen. Und hier in diesem Verfahren ging es im Wesentlichen um die Frage, kann Oracle Usesoft verbieten, seine Softwarelizenzen auf seiner Plattform weiterzuverkaufen? Und ganz konkret ging es dabei um Software, die vom Verkäufer von der Oracle-Seite erst nochmal heruntergeladen muss, also nicht in einer DVD übergeben wird, sondern wirklich nochmal vom neuen Käufer nochmal heruntergeladen werden muss. Und hier hat der EuGH dann entschieden, ganz pragmatisch, und gesagt, dass der Verkauf von gebrauchter Software nicht nur dann erlaubt ist, wenn diese Software auf dem Datenträger, zum Beispiel DVD oder CD-ROM, verkauft wird, sondern eben auch dann, wenn der Nutzer diese Software beim Hersteller herunterladen muss.
Das hört sich ja erstmal gut an für alle Leute, ja, die das machen wollen. Da haben sich jetzt aber zwei Firmen gestritten. Ist das Ganze auch für Privatpersonen anwendbar?
Ja, auf jeden Fall. Es ging ja um die Grenzen eines Rechtsgrundsatzes und ich gehe ja extra jetzt nicht drauf ein. Aber es gilt für alle ähnlich gelagerten Fälle, also nicht nur bei Firmen, auch für Privatpersonen.
Okay, das heißt also auch für Computerspiele, die ja auch in letzter Zeit vermehrt als Download angeboten werden. Jetzt ist ja die Sache, diese gebrauchte Software in digitaler Form darf also verkauft werden. Heißt das aber auch, dass der Hersteller so eine Software mir auch ermöglichen muss, das weiter zu verkaufen?
Nein, also eigentlich kann ich dazu ein klares Nein geben. Das hat aber jetzt nichts direkt mit dem EuGH-Urteil zu tun, sondern mit einem viel spannenderen Urteil aus dem Jahre 2010. Da hat der BGH in einem Fall, da hatte der Verbraucherschutz geklagt, es ging um Half-Life 2, das konnte nur gespielt werden, wenn man sich einen Steam-Account angelegt hat vorher. Und das, diesen Account konnte man nicht übertragen. Und da hat der Verbraucherschutz geklagt und der BGH hat da betont, dass der ursprüngliche Rechteinhaber selbst darüber bestimmen kann, ob, aber eben auch in welcher Weise er sein Werk verbreitet. Also kann der Publisher sagen und festlegen, dass sein Spiel nur die ganze Zeit online gespielt werden muss oder dass Multiplayer-Funktionen nur über einen kostenpflichtigen Online-Account aktiviert werden. Online-Pass, aber auch Steam-Account, solche Dinge.
Das heißt also, man kann einen personengebundenen Account daran an so ein Spiel binden, das ist dann rechtens. Da könnte ich jetzt wieder als Spieleverkäufer, also gebraucht Spieleverkäufer, auf die Idee kommen, okay, dann verkaufe ich einfach meinen Account, wo die Spiele drin sind.
Ja, das geht gar nicht. Also es ging um urheberrechtliche Werke. Das hatte erstmal mit den Accounts nichts zu tun. Die Accounts selbst, die kann ich nicht übertragen. Das steht ja in den AGBs. Und das können auch die Publisher festlegen. Also dagegen kann man auch nach diesem Urteil nichts machen. Da muss man sich dran halten. Den Account selbst kann ich eben nicht übertragen. Und die Publisher können somit jetzt diese Gebrauchtsoftwarehandel auch insoweit erschweren, dass sie immer mehr solche Accounts einführen und dass es bald gar keine DVDs mehr gibt und so weiter. Also da kann man nichts machen.
Verdammt, was sich also für Spieler eine Theorie gut angehört hat, bedeutet dann doch, dass diese ganzen Dinge weiterhin so funktionieren, wie wir sie schon kennen.
Aber es kann sein, dass sich die Lage hier ändert nach diesem EuGH-Urteil und die nationalen Gerichte jetzt auch ein bisschen anders urteilen. Das wird sich zeigen.
Also, ich präzisiere, es ist so, dass erstmal alles beim Alten bleibt, aber möglicherweise die Juristen da einen spannenden Streit und noch ein paar Entwicklungen draus machen. Wir werden das natürlich genau verfolgen. Ich empfehle für die Zeit noch einen Artikel, den Till Kreuzer geschrieben hat, der bei Golem ist, wo er dieses Urteil auch noch mal ganz genau auseinander nimmt. Und den Link dazu gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Was wir gerade noch hören, ist ein schönes Beispiel dafür, dass es manchmal ganz gut ist, wenn Musiker nicht den ganz großen Erfolg haben. Kites with Lights hat es mal versucht mit Plattenverkäufen, hat nicht so doll geklappt und deswegen gibt es seine Musik als Creative Commons Musik einfach so im Netz. Night Colors heißt der Track und es gibt noch mehr Musik und Link dazu im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Es gibt ja Leute, die halten es für eine total gute Idee, wenn wir alle unser WLAN frei aufmachen und jeder darin surfen kann. Da gibt es jetzt also zwei Bedenken daran. Das eine ist, möglicherweise gibt es dann so technische Sachen, dass man seinen Computer zu Hause absichern muss und sowas. Aber daran wird schon gearbeitet, dass man sozusagen, wenn man sein WLAN aufmacht, dann gibt es Geräte, die automatisch so ein Gast-WLAN mit aufmachen, hat man also keine Probleme mit. Und das andere ist so kompliziert, dass jetzt die digitale Gesellschaft einen Gesetzentwurf vorgeschlagen hat. Ja, also wir kommen in Deutschland, wir brauchen also einen Gesetzentwurf, damit wir unser WLAN aufmachen können, damit andere Leute es benutzen können. Das scheint mir ein bisschen kompliziert und von der digitalen Gesellschaft war leider kurzfristig keiner zu erreichen. Deswegen habe ich Constanze Kurz vom Chaos Computer Club angerufen, damit die mal genauer erklärt, was da so geht und warum wir das brauchen. Hallo und guten Abend.
Hallo.
So, warum bitte brauchen wir jetzt einen Gesetzentwurf, damit wir unser WLAN aufmachen können?
Nein, ich glaube, die Ursache ist einmal, dass die Rechtsprechung sehr widersprüchlich geurteilt hat. Also es gibt halt so eine und solche Urteile. Und zum anderen, weil es natürlich auch eine Forderung ist, die man politisch stellen kann. Nämlich, dass man
worum geht's da genau? Also was ist das Problem?
Na, wenn ich ein kommerzieller Provider bin, der zum Beispiel Internetanschlüsse anbietet, dann habe ich gewisse Privilegien, nämlich Haftungsprivilegien. Mhm. Ich muss also nicht für jeden, der da irgendwie klickt oder sich darunter lädt, selbst haften. Bei privaten oder bei Internetcafés oder bei Hotels sieht die Sache nämlich ein bisschen anders aus. Und der Gesetzesvorschlag will eigentlich nur eins und die Juristen nennen das haftungsrechtliche Gleichstellung. Nämlich, dass sie im Prinzip befreit werden von der Haftung. Und das soll ein Gesetz werden.
Also ich halte mal fest, es ist so, wenn ich jetzt meinen WLAN aufmache und jemand anders herkommt und irgendwie das neue Nicki Minaj Album runterlädt, dann werde ich auch dafür haftbar gemacht, weil ich der Anschlussinhaber bin?
Na, derzeit ist es so, dass du auf Unterlassung, aber nicht auf Schaden, Ersatz in Haftung genommen werden kannst. Das wird aber nicht so bleiben, denn wir haben gerade eine Entscheidung, also jetzt im April vom Bundesverfassungsgericht. Das hatte nämlich wieder einen anderen WLAN-Fall zurückverwiesen. Wir werden also auf jeden Fall in Kürze auch nochmal ein neues BGH-Urteil haben. Das heißt, die Rechtslage ist kompliziert. Deswegen, gerade weil die Rechtsprechung so unterschiedliche Urteile gefällt hat, hofft man sich einfach mit diesem Gesetzesvorschlag da mal Klarheit zu schaffen, und zwar im Sinne von einer Haftungsprivilegierung eben auch für Private.
Also wenn ich mein WLAN aufmache, dann ist genau der dafür zuständig oder wird dafür verantwortlich gemacht, der auch den Schaden angerichtet hat. Jetzt ist ja wahrscheinlich dieser Gesetzentwurf nicht nur ein Satz. Was steht da noch drin?
Also es ist eigentlich ein ausformuliertes Gesetz, ein richtiger Entwurf, den man so nehmen könnte. Die eigentliche sogenannte Störerhaftung, um die es geht, die ist Absatz 4. Man kann sich das ganze Ding, ist nicht furchtbar lang, ansehen. Es steht bei netzpolitik.org und ist eigentlich wirklich wie eben Lobbyisten normalerweise ein Gesetz schreiben. Wir müssen jetzt im Prinzip nur Leute finden, möglichst in der Regierung, die das ähnlich sehen oder aber auf die zukünftigen Regierungen spekulieren.
Jetzt ist ja so ein Gesetzentwurf, wie gesagt, von der digitalen Gesellschaft vorgebracht worden. Das sind ja Politiklobbyisten, das heißt, sie müssen schon ein bisschen so auch in Politikerrichtung denken. Als Chaos Computer Club kann man sich ja wahrscheinlich manchmal leisten, extremere Forderungen zu stellen. Wie beurteilst du diesen Vorschlag? Geht die dir weit genug? Ist das okay?
Also inhaltlich stehen wir da voll dahinter. Gerade so im Umfeld vom CCC gibt es ja diese Freifunk-Initiativen und wäre auch für all diese Initiativen richtig eine gute Erleichterung. Der Gesetzesvorschlag ist erarbeitet worden von einem wirklich gestandenen Juristen, nämlich Ulf Bührmeier, der einfach mal tolle Arbeit abgeliefert hat und sich auch lange damit beschäftigt hat. Da stehen wir voll hinter. Wir würden das auf jeden Fall unterstützen.
Wie realistisch hältst du, dass das umgesetzt wird? Zeitnah vielleicht sogar?
Naja, was das betrifft, sind wir natürlich ein bisschen unglücklich über die Art, wie die DigiGuess hier mit diesem Vorschlag umging, weil wir uns natürlich eigentlich wünschen, dass man hätte sehr viele Unterstützer gesucht, dass man breitere Öffentlichkeitsarbeit macht. Aber die DigiGuess hatte natürlich gerade wegen der ACTA-Proteste sehr viel zu tun. Also ich glaube, da muss man langen Atem haben, so dass man sich Verbündete sucht innerhalb der Parteien und außerhalb und dass man Druck macht, dass tatsächlich hier diese Klarstellung gesetzt wird.
Na, dann sind wir sehr gespannt, ob aus diesem Gesetzesvorschlag zur WLAN-Störerhaftung was werden kann. Constanze Kurz hat kurz erklärt, worum es eigentlich geht. Vielen Dank.
Bitteschön.
Und den Link dazu, also zu dem Gesetzesvorschlag, den ihr euch selber mal durchlesen könnt, und der ist tatsächlich auch von Menschen lesbar, den gibt es im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. I'm gonna go get some more. DML mit Thorsten Reed und dieser Song ist im Rahmen eines Projektes dieses Jahr nochmal ans Licht gekommen. Das ist 366 Songs in 366 Daisies und das wir auch begleitet haben. Das war der Plan dahinter, jeden Tag diesen Jahres eine Creative Commons Musik also wirklich zu posten, um zu sagen, guck mal, es gibt richtig viel Creative Commons Musik, aber Flow, der Betreiber hinter diesem Projekt, dem ist dann was dazwischen gekommen anscheinend. Seit Tag 104 stockt das Ganze ein bisschen und wir haben nochmal nachgefragt und es ist so, der gute Flow, herzlichen Glückwunsch dazu, hat Nachwuchs bekommen und da muss man die Creative Commons Musik einfach mal Creative Commons Musik sein lassen. Das Projekt ruht also gerade. Möglicherweise reichen sie es noch nach. Falls es weitergeht, sagen wir euch Bescheid. Wir präsentieren euch aber heute in ungefähr einer halben Stunde noch sozusagen etwas Neues, was wir dann begleiten werden, musikalisch und Creative Commons mäßig. Ihr könnt schon mal gespannt sein. Jetzt kommt aber erst noch
Fritz Trackback. Blogger privat.
Die kleine Rubrik, wo wir in jeder Sendung jemanden vorstellen, der im Internet irgendwie Unsinn treibt, meistens einen Blog schreibt oder einen Podcast einspricht, manchmal auch ganz andere Dinge. Und wir kümmern uns nicht selber, sondern wir fragen die Interviewgäste, sage mal, nächste Woche um diese Zeit, wer soll da kommen? Und letzte Woche war Markus Herrmann da vom Herms Farm Blog und der hat irgendwie nach langem Hin- und Herdrucksen zwei Vorschläge gemacht und die waren aber beide schon hier bei Trackback zu Besuch. Und weil wir da keine Doppelung wollen, habe ich nochmal angeschrieben und gesagt, Alter, so geht's nicht. Sag mal noch einen Tipp. Und dann hat er gesagt, dann hol dir doch den Thomas vom Stylewalker. Und das habe ich gemacht und der ist jetzt am Telefon. Hallo und guten Abend.
Hallo und guten Abend zurück.
So, da muss ich ja als erstes natürlich mal fragen, in welche Richtung läuft dein Stylewalker?
Stylewalker läuft in, das ist eben das Lustige an Stylewalker, läuft in alle möglichen Richtungen und geht auch gerne mal quer und auch noch mal einen Schritt zurück sogar.
Ist aber kein Hipster, weil hört sich für mich ein bisschen so an, oder doch?
Hipster?
Ja.
Oh, das ist natürlich eine Diskussion, was ist ein Hipster? Ich weiß es nicht genau, ich würde mich nicht so bezeichnen, aber wenn das jemand zu mir sagt, dann ist das auch nicht schlimm.
Okay, da steht außerdem in deinem Blog, du bist DJ. Wie wird man das?
Oh, das wird man, wenn man Musik liebt, es ist schon total lange her. Irgendwann habe ich das mal tatsächlich in der Bravo gelesen, dass man Platten mischen kann. Und das fand ich so abgefahren, dass ich mich dann an den Plattenspieler meines Vaters gesetzt habe und den mit einem Drehpotenzial hochgelötet habe, damit ich die mischen konnte. Und dann ging es los.
Also bist du sozusagen ein richtiger DJ, der auch so Dinge mit Handarbeit ineinander fährt und so? Oder bist du nur ein Aufleger?
Nee, ich versuche schon tatsächlich Technik auch immer wieder zu bringen und habe früher viel gescratcht und so und viel geübt und so. Auf jeden Fall, doch nach wie vor.
Okay, und jetzt steht in deinem Blog auch noch, was mich ein bisschen neidisch macht, du liest dich da wie ein Weltenbummler. Stimmt das alles oder hast du einfach jeden Urlaubsort, wo du mal warst, da aufgeschrieben?
Also ich habe natürlich jeden Urlaubsort da, wo ich schon mal war, halt aufgeschrieben, aber das macht eigentlich auch so einen Weltenbummler, oder?
Naja, aber ich meine zu sagen, bist du jetzt jedes Jahr an 30.000 verschiedenen Städten oder warst du halt mal in Barcelona?
Nee, ich habe tatsächlich mal in Barcelona gewohnt und ansonsten reise ich einfach gerne und nehme das natürlich auch mal als Anlass, irgendwie was zu schreiben, weil das einfach tolle Eindrücke sind und weil ich auch weiß, dass Leute das gerne lesen.
Jetzt ist es also so, Weltenbummler, DJ und wenn ich mal meine Großmutter zitieren darf, fällt mir dann ein, Junge, hast du nichts Ordentliches gelernt?
Doch, ich habe auch was gelernt. Ich habe Kommunikation und Wirtschaft studiert und mache was mit Internet und Kommunikation, naheliegenderweise.
Du schreibst in deinem Blog in Deutsch, Spanisch und Englisch. Also auf den ersten Blick sah es für mich aus vor allem in Englisch. Aber kannst du uns verraten, welche Sprache sich für welche Dinge besonders eignet?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich schreibe sehr gerne auf Englisch. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass es auf Englisch besser float und sich manche Dinge auf Englisch irgendwie besser anhören und auch irgendwie für mich leichter sagen lassen. Und früher ist mir aufgefallen, wenn ich mal nachdenken musste über irgendwie Dinge, über die nachgedacht werden musste, ging das leichter auf in einer Sprache, die nicht die Muttersprache ist, sondern irgendwie ein bisschen mehr Abstand zu den Sachen kriegt. Also tatsächlich fällt es mir auf Englisch leichter, irgendwie schön in meinem Blog zu schreiben, als auf Deutsch. Auf Deutsch wird es irgendwie eher verschwurbelt und nicht so fluffig.
Und Spanisch, wofür kann man das nehmen?
Spanisch ist gut zu streiten.
Okay, verstehe. Apropos streiten, ich habe eine Kritik an deinem Blog. Und zwar, es ist nicht nur so, dass man da nur mit Facebook kommentieren kann. Es ist auch noch so, dass man so eine Facebook-Werbedingens unten reingeploppt kriegt, wenn man auf einem Blog ist. Warum diese ganze Facebook-Integration? Das ist doch fürchterlich.
Ja, ich weiß, was du meinst. Finde ich gut, dass du das kritisierst. Ich habe es einfach mal ausprobiert. Es ist halt so ein neues WordPress-Plugin, was halt irgendwie das Ding ganz tief in WordPress rein integriert. Also Facebook mit WordPress und ich wollte es mal ausprobieren, habe ich vor ein paar Wochen gemacht und ich denke, ich schalte es auch wieder aus, weil genau die Sachen nerven mich auch. Aber das ist auch schön am Blog, man kann immer mal Sachen ausprobieren und wenn es einem nicht mehr gefällt, dann macht man es eben wieder anders.
Sehr schön. Ich begrüße deine Entscheidung und komme damit zur Kurzfragerunde. Das heißt, ich stelle dich jetzt vor ein paar Alternativen. Du entscheidest dich entweder oder sagst dann, dass du keinen Bock drauf hast. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Der oder das Blog?
Das Blog, weil es das Tagebuch ist. Also so ist es auf jeden Fall bei mir immer im Kopf geblieben.
Kaffee oder Tee?
Ich trinke beides gern, aber ich würde mal sagen Tee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
Ich fand das schön, was Markus gesagt hat. Wir sind im Internet, da ist das doch nicht so wichtig.
Wie viele Twitter-Accounts betreibst du denn?
Ein paar, also ich würde mal sagen 3. Ja, 3 so richtig.
Bist du Hardcore oder Casual Gamer?
Ich bin Casual Gamer, gar nicht Hardcore.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Muss das sein?
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge nach einiger Zeit nochmal liest?
Da war ich wirklich. Nee, das ist schön. Ich denke halt daran zurück. Es ist natürlich wirklich ein Tagebuch. Und das ist auch das Schöne am Bloggen, dass man immer wieder zurückgucken kann, was einem so passiert ist.
Welche Seite geht als erstes an, wenn du deinen Rechner anmachst?
Den Mail-Account.
Aha, wie viele hast du da?
Na, ich habe so einen, wo dann so verschiedene Mailadressen reinlaufen.
Was ist der nächste Blog oder der nächste Podcast, den wir in der nächsten Sendung an dieser Stelle vorstellen sollen?
Okay. Hattet ihr das Kraftfuttermischwerk schon da?
Wir haben es schon oft erwähnt, aber ich glaube, so direkt im Interview hatten wir es noch nicht, nee.
Das wäre doch mal nett, oder? Den Ronny.
Na, warum? Du musst doch begründen, warum.
Warum? Ich lese seinen Blog einfach total gerne. Ich lese auf seinen Twitter gerne. Er hat irgendwie so eine schön rotzige Art. Er postet coole Musik, die mir immer wieder gut gefällt. Auch immer wieder ein inspirierendes Video. Für mich natürlich hat er auch irgendwie diese schöne Verbindung aus Nerdism, Technologie und Musik, die immer wieder kommt. Also deswegen, ich mag das gerne. Deswegen würde ich gerne hören, was er zu sagen hat.
Trotzdem gebietet es die Tradition, dass du noch einen zweiten Vorschlag machst.
Der zweite Vorschlag wären die von Ü-Berlin. Das sind zwei Engländer, die sehr, sehr nett über Berlin ihre Erlebnisse hier schreiben. Also mit einem schönen Blick von außen auf die Stadt. Also von innen, aber mit einem Blick von außen. Also ähnlich wie wenn ich auf Englisch schreibe und dann halt das Gefühl habe, ich habe mehr Abstand zu Dingen, kann man das auch bei denen immer ganz schön lesen. Eine ganz gute Reflexion.
Jetzt sind das zwei Vorschläge, die von dir kommen. Gibt es ein verbindendes Element in Form vielleicht einer Frage, der man beiden stellen könnte?
Eine Frage, die man beiden stellen könnte. Vielleicht irgendwas mit Musik und Berlin, aber welche Frage das genau sein könnte, vielleicht was das letzte beste Konzert war auf dem Iran. Das ist doch immer interessant zu hören.
Alles klar, das merke ich mir. Und jetzt kommt für mich persönlich zumindest die wichtigste Frage dieses Interviews. Welche Frage habe ich vergessen zu stellen?
Machst du das überhaupt? Aber darauf kann man natürlich sehr schön ausufern antworten. Deswegen kann man das vielleicht mal an anderer Stelle diskutieren.
So machen wir das. Und ihr guckt euch das Blog vom Stylewalker an, der gerade hier im Interview war. Dafür vielen Dank. Und wir gucken mal, wen wir in der nächsten Woche von den Vorschlägen hier an den Start bringen. I'm Leipzig Love heißt der Track und diesen Namen des Tracks zu kennen ist viel hilfreicher, wenn man die Band im Internet suchen will, als den Namen der Band zu kennen. Der Bandname heißt nämlich You. Und versucht mal bitte da was zu finden im Internet. You also, die kommen aus Leipzig, das sagt der Track ja auch schon, und sind ein Ehepaar. ThisIsYou.de heißt die Internetadresse, falls ihr sie dann doch mal sucht. Und die machen, wie gerade gehört, einen etwas pointierten Indie-Rock. Haben jetzt auch ein eigenes Album rausgebracht. Neonrauch heißt das, ist im Eigenverlag verlegt worden. Und die sind in ihrer Eigenschaft als Band ohne Plattenvertrag morgen bei Unsigned, die Sendung für Bands ohne Plattenvertrag, und bringt da noch zwei Leute mit, weil sie live spielen werden. Und außerdem wird Christoph Schrag, der Moderator, sie ein wenig darüber ausquetschen, wie es denn so ist im Musikgeschäft, und bekommt noch mehr Musik zu hören als den gerade je gehörten Leipzig Love Song. Das, wie gesagt, morgen bei Unsigned, denn die Sendung ist zu Ende. Aber ich habe noch eine Frage an euch, und das ist die. Es läuft gerade auf Facebook die Meldung rum, dass Facebook angeblich Facebook-Benutzer fragt, sie mögen doch mal bitte bestätigen, ob der Name ihres Freundes, der da angezeigt wird, wirklich der richtige Name ist oder nicht. Ich habe bis jetzt leider im Netz nur Screenshots davon gesehen, aber selber noch nie erlebt, dass das passiert ist. Wenn euch das passiert, dann schickt mir doch bitte mal einen Screenshot von eurer Meldung, die ihr in diesem Fall seht, an markus.richter@fritz.de, und dann würde ich mir das gerne mal genauer angucken und dann vielleicht in der nächsten Woche hier drüber berichten. Und bevor ich mich jetzt endgültig vom Acker mache, gibt es natürlich noch eine Netzmusik, und die ist wieder einem Projekt geschuldet. Ich habe ja vorhin erzählt, warum 366 Days of Music etwas ins Stocken geraten ist, aber wir haben Ersatz gefunden. Wir werden nämlich in den nächsten Wochen den Free Music Contest begleiten. Der hat zwar Ärger mit der GEMA, darüber haben wir letzte Woche berichtet, aber auch dieses Jahr findet wieder dieser Contest der Musikpiraten statt, an dessen Ende dann ein Sampler voller Creative Commons Musik erscheinen wird. Solltet ihr also in irgendeiner Form Musik machen und Bock haben, euren Song auf einem Creative Commons Music Sampler zu veröffentlichen, dann versucht doch einfach mal euer Glück und reicht den Track ein. Bis Ende Juli habt ihr dazu noch die Webseite, bis Ende Juli habt ihr dazu noch die Möglichkeit, und die Webseite der Musikpiraten ist der Ort, den ihr anlaufen müsst. Den Link dazu gibt es natürlich im Blog, und wir hören uns jetzt noch, bevor ich gehe, einen Gewinner aus dem letzten Jahr an, und das ist Josh Woodward mit Let It In. Mein Name ist Markus Richter. Und bitte macht immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen. Tschüss! It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly all at once my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent calm waits and feeds when I'm asleep. There's something that lives inside me. I promise I never let it end. Oh, it grows and divides inside me. It's making a home beneath my skin. Are in place. It's bright in the sun and it's dark in my days. I've taken it all for granted, but now it's too late. There's nothing that's left to do but wait. There's something that lives inside me. I never let it end. Oh.
starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly all at once, my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds when I'm asleep.
Von fritz.de.